Also mein Auftrag ist personalisierte Ernährung. Und was Sie an diesem Bild von Archimboldo sehen, alles, was Sie essen, ist überall. Ja, Sie können relativ schwer den Dingen, die Sie essen, sagen, wo die hingehen dann im Körper. Ja, also dieses Bild, das ja sozusagen eine lustige Darstellung einer Jahreszeit eigentlich ist, ist wahrscheinlich doch ein hinter dem ist vielleicht ein tieferes Verständnis, dass wir sind auch, was wir essen, in einer gewissen Art und Weise. Und ich möchte jetzt einmal auf ein paar Details, die vielleicht es erlauben, einen Weg zur persönlich adaptierten Ernährung zu gehen. Ich möchte damit anfangen, es gibt sozusagen die drei, einmal mit den drei Makronährstoffen: Glucose, Aminosäuren und Lipide. Die Lipide habe ich noch ein bisschen getrennt, da gibt es die grünen, die sogenannten, die besseren, und die gelben, sozusagen die banaleren, das wäre so Omega-3, und dann wären die grünen, wären alle Abwandlungen der Fette. Also bei der Glucose gibt es nur eine. Da könnte man vielleicht noch das Laktat in dieselbe Kategorie stecken, das hat eine relativ enge Verbindung von den Stoffwechsel. Jetzt ist einmal die Frage, was kann man austauschen? Und ich gehe davon aus, dass in dem Konzept der Körper möchte von diesen drei Makronährstoffen ein Minimum bekommen. Und wir wissen, werde dann gleich, dass es das Minimum wird von gewissen Organen gefordert. Glucose zum Beispiel vom Hirn, den Erythrozyten, den Nebennieren. Und das fordert es relativ lang, bis es auf etwas anderes umschaltet als alternatives Substrat. Also das dauert wahrscheinlich eine Woche zumindest, bis der gesamte Stoffwechsel auf ein Alternativsubstrat zur Glucose, und es geht gar nicht ganz. Ja, also es ist der Minimalbedarf, der in normalen Ernährung in Glucose umgesetzt wird, geht vielleicht auf etwa 50% hinunter, aber unter dem geht es gar nicht, auch wenn man über ketogene Diät, da ist immer noch ein Glucose-Background dahinter, das geht gar nicht. Die Aminosäuren, da gibt es doch unterschiedliche, vielfältige. Wir wissen, also wir geben den Menschen im Prinzip etwas, was sozusagen die Mischung der normalen Ernährung ist, die man oral isst, die findet sich da drinnen. Dass vielleicht in der Krankheit der Bedarf von Aminosäuren wechselt, der Hype von Glutamin ist wieder ein bisschen vorbei, ob das richtig ist. Das Arginin wird gebrandet, dass es nicht besonders gut ist, vielleicht gefährlich. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass das eigentlich ein Irrtum ist in der Analyse. Also das ist, der Körper kann die ein bisschen untereinander austauschen, also der kann die konvertieren. Er kann aus der einen eine andere machen, wenn er die braucht. Da gibt es eine Möglichkeit. Bei den Fetten, also mehr brauchen sie von den sogenannten bösen Fetten. Den gesättigten Fetten, die sind nämlich meistens, bilden die Zellwände. Und der Bedarf ist aber so, dass das Fett mit den eigenen Fettreserven, da braucht man dann so nach einer Woche braucht man einmal etwas. Und das ist in etwa nur ein Zehntel dessen, was man normal umsetzt, ist sozusagen dieses Minimum hier. Die Vorstellung, die ich dann noch mit Ihnen teilen möchte, das ist, wenn es zu viel ist, da gibt es dann eine Obergrenze, wo man an die Gefahr kommt, und was macht der Körper mit dem zu viel? Und mit dem zu viel hat er nur die Möglichkeit, es entweder zu entsorgen, also Abfall zu machen daraus, oder er kann es speichern. Also die Glucose kann er nur als Fett speichern, also er speichert die Glucose auch als Glykogen etwas. Diese Speicher sind, wenn eine genügende Menge vorhanden ist, innerhalb von 24 bis 36 Stunden voll. Das ist beim trainiertesten Sportler, bringt man es auf etwa 1 Kilogramm Glykogen. Das ist dann im Muskel und in der Leber hauptsächlich situiert. Damit ist die Speicherung von Glucose erledigt. Andere Formen gibt es nicht. Das heißt, es geht, jeder Überschuss, der im Blut zirkuliert, endet im Fett. Es gibt keinen anderen Ausweg. Die Aminosäuren, was passiert mit den zu vielen Aminosäuren? Da gibt es zwei Wege. Einerseits macht der Körper aus Aminosäuren Glucose und dann ist zu viel Glucose wieder da, dann kann er damit, wenn es keinen Verbraucher gibt, macht er auch wieder Fett daraus. Also auch aus zu viel Protein entsteht Lipid. Lipid zu vernichten geht eigentlich nur, wenn man es verstoffwechselt. Also es gibt keinen Lipidausscheidemechanismus. Also der Speicher, wenn er da ist, ist er da. Für die Aminosäuren, die können dann auch als Energiesubstrat verwendet werden. Dann werden sie verbrannt oder sie werden nicht energetisch einfach zerteilt in Bruchstücke. Das gibt dann einen Load auf die Niere, aber es sammelt sich an. Und zu dem Konzept komme ich dann am Ende noch einmal. Wir müssen, glaube ich, immer das denken, dass die eigentlich, wir sind ja so eine Art Vielfresser, dass wir können eigentlich auf ganz vielen Substraten leben und die Mengen im normalen Leben sind auch etwas austauschbar, wegen dieser Konversionen unter den einzelnen Substraten. Das Hirn ist ein egoistisches Organ, das haben Sie hier schon einmal gehört, vom Herrn Peters. Das Hirn will als Minimum 100 Gramm Glucose haben und das Hirn tut alles, was es kann, um das zu bekommen. Und unter alles verstehe ich zum Beispiel, das Hirn ist der Motor, um Insulinresistenz zu machen, weil Insulinresistenz macht es im Muskel. Und wenn der Muskel keine Glucose mehr aufnehmen kann, dann ist, sobald Glucose kommt oder generiert wird, ist die fürs Hirn vorhanden. Ja, also es gibt kein Konkurrenzorgan mehr. Das kommt vom Hirn. Das ist das Hirn als oberstes Regulativ macht das. Ja, das geht auch über den Vagus, das ist vermittelt, das ist ganz zentral vermittelt. Jetzt gibt es aber auch ein großzügiges Organ. Und weil Sie gestern so viel übers Herz gehört haben, haben wir gedacht, jetzt tu ja mal, was macht das Herz eigentlich? Das Herz ist eigentlich ein Allesfresser, ist ja auch sinnvoll. Das hat eine Transportfunktion, das muss eigentlich mit allem funktionieren. Es ist klein, 200 bis 300 Gramm. Es schlägt pro Tag 100.000 Mal. Es transportiert zwischen 7.000 und 10.000 Liter pro Tag. Ja, das Schlagvolumen, Sie können sich das ausrechnen, ich habe mich, glaube ich, nicht geirrt. Es braucht ungefähr 600 Liter für die eigene Versorgung, das ist sozusagen der Blutfluss durch das Organ. Es produziert 6 Kilogramm ATP und baut die 6 Kilogramm auch wieder ab zu ADP und wieder auf. Also das ist permanent, macht sozusagen, es ladet die Batterie permanent auf und ab. Für sich selbst nimmt es pro Tag etwa 150 bis 200 Kalorien. Jetzt ist die Frage, mit diesem bescheidenen kleinen Organ, das doch ziemlich viel bewegt, was bedeutet das Bewegen? Das sind 100 Zementsäcke, das sind 5 Tonnen und das Herz hebt diese 100 Zementsäcke jeden Tag, also zweimal diese Menge, auf die Höhe von dem Tisch. Überlegen Sie sich nur, wenn Sie 200 Zementsäcke vom Boden, also 50 Kilogramm Säcke, darauf legen müssen. Also das muss eine immens effiziente Maschine sein. Jetzt überlegen Sie sich nur kurz, wie viel Energie braucht das Herz dafür. Ich habe Ihnen gesagt, 150 bis 200 Kalorien im Tag. Das ist das. Das sind 6 Stück Zucker plus ein kleines Backerl Butter. Ist die Gesamtenergie, das ist auch das, was es ungefähr im Verhältnis nimmt. Ja, es nimmt 2 Drittel Fett und 1 Drittel Glucose. Es kann nicht ganz auf 0 Glucose, aber es kann mit etwas weniger. Es ist am effizientesten, wenn es diesen Mix hat. Also das ist sozusagen, eigentlich ist es wie ein Moped. Ja, Moped braucht auch Benzin mit Öl drinnen. Ja, so ein bisschen funktioniert das. Es ist, ich glaube, also wie ich mir das so ausgerechnet habe, ich war schon irgendwie beeindruckt, weil die Maschine muss schon wahnsinnig effizient sein, dass es ja, diese 10 Tonnen auf diese Höhe heben kann damit in einem Tag. Ja, das geht schon langsam, aber ich meine immerhin. Also da sehen Sie, das Herz nimmt 13% der Energie. Von den Organen, die viel Energie nehmen, das Hirn als Egoist, die Leber als Zentrale, das Herz und die Nieren, das macht aus 66% des Gesamtenergieverbrauchs. wenn sie nicht laufen und dann die Muskulatur, die über ihrem Ruhespiegel, das ist das Dynamische am Energieverbrauch, ist letztlich die Muskelenergie, die sie umsetzen. Aber in Ruhe sind 66%, das ist quasi fix, und das sind nur 5% des Körpergewichts, die verbrauchen fast alles. Und solange diese Organe nicht kleiner werden, wenn sie krank sind, bleibt dieser Verbrauch auch konstant. Darum geht der Energieverbrauch auch essentiell praktisch linear mit der fettfreien Masse. Die fettfreie Masse, das ist dieser lebendige Anteil, den ich dort angeführt habe. Das ist wahnsinnig eng. Wenn Sie sonst Kurven sehen, irgendwie Beziehung von Gewicht zu Energieumsatz, das sind meistens irgendwelche Wolken. Aber wenn Sie es auf die fettfreie Masse beziehen, dann ist das ganz schmal. Ja? Und das erklärt sich daraus, dass die essentiellen Organe, wenn man deren Masse genau weiß, das ist eine relativ fixe Größe. Aber die kann sich natürlich ändern und ist nicht bei allen Menschen gleich. Das wird jetzt der nächste Punkt sein, mit dem ich mich beschäftige. Ich zeige Ihnen nur, weil ich am Anfang gesagt habe, aus den Überschüssen kann nur Fett gemacht werden. Das ist ein Experiment, das ist unendlich alt. Alle zeigen dieses Bild immer wieder her. Die haben eines gemacht, zuerst eine Depletion, indem sie eine fettreiche Ernährung ohne Glucose gemacht haben über 3 Tage. Dann waren sozusagen die Idee, der Speicher ist leer. Und dann eine glukosereiche Überernährung, die hier begonnen hat. Sie sehen, die haben dann schon ordentlich Glukose gegeben, also 800 Gramm. Ich habe Ihnen gesagt, 100 braucht das Hirn, der normale Bedarf ist etwa 200. Ab dem zweiten Tag wird hier Fett gemacht. Und es dauert ein paar Tage, bis die Glykogenspeicher voll sind. Jetzt diese Idee, wenn zu viel da ist, entsteht Fett. Das wurde studiert bei Verbrannten und Sie sehen hier, das ist sozusagen die gemessene Energie 100% bis etwa 180%. Und Sie sehen, wenn Sie mehr zuführen von einer gemischten Ernährung, das wurde hier vorgenommen, im Muskelende, da landet im Muskel nichts. Vielleicht mit einem Fragezeichen. Das Fett nimmt zu, das Körpergewicht nimmt zu. Also wenn Sie einen Energieüberschuss haben, egal welcher Natur, dann wird das Gewicht steigen und es wird sich Fett akkumulieren. Das ist ganz einfach, das ist die Hyperalimentation gewesen. Das ist vielleicht unter den Bedingungen, wo das Hirn den Egoismus ganz ausspielt und die Insulinresistenz maximal ist, dann kann auch das Fett nicht so gut abgebaut werden, obwohl es ein guter Nährstoff für den Körper wäre. Ja, weil dann ist auch die Lipolyse gehemmt. Jetzt unsere Kunden sind ja meistens älter, als sie selber sind. Zumeist. Drum ist die Frage, wie ändert sich der Stoffwechsel mit dem Alter? Auf der Y-Achse ist es hier in Joule, also in 1000 Joule. Das, wenn man das durch 4, also das wäre 6000, 8000, wenn man das durch 4 dividiert, kommt man etwa auf die Kilokalorien pro 24 Stunden. Dann sehen Sie, die Grauen sind die Damen. Und die Schwarzen sind die Männer. Und jetzt sehen Sie, wenn man die Individuen nicht auf die fettfreie Masse bezieht, dann streut das ganz weit. Aber eines ist einmal ganz klar, Frauen haben einen, sagen wir, etwa 15-20% niedrigeren Energiebedarf pro Körpergewicht. Ein Teil davon wird bedingt sein, dass die Körperzusammensetzung etwas eine andere ist im Durchschnitt. Sie können auch ganz ähnlich wie ein Mann sein. Und dass sie üblicherweise eine etwas niedrigere Muskelmasse auch noch haben. Aber ein wichtiger Punkt ist, ungefähr ab dem Alter von 50 bis 60 geht der Energiebedarf hinunter. Ja, und zwar ziemlich gleich für Männer und Frauen. Also wird in einem personalisierten Zugang zur Ernährung wird man mal diese Grundprinzipien unbedingt beachten müssen. Und das endet schon an dem, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, man isst, was man gegessen hat, das ist ein bisschen da, auch was man tut. Ja, man ist ein Abbild. Also wir haben in dem Nutrition Day Projekt, es war außerdem vorgestern Nutrition Day, da wäre Also da werbe ich dann noch, dass Sie dürfen da auch noch mitmachen. Obwohl es schon vorgestern war, können Sie nächsten Donnerstag anfangen. Und da haben wir aufgetragen, den Body Mass Index über das Alter von 85.000 Patienten. Und Sie sehen, bis 60 nimmt der Body Mass Index zu und ab 60 geht der Body Mass Index hinunter. Hören tut man immer, man wird je älter, wird man dicker. Das ist, geht nur, wenn man irgendwo aufhört zu schauen. Ja, es geht nachher ganz unweigerlich wieder runter. In Amerika, das sind freilebende Amerikaner. Sie sehen, der Body Mass Index ist doch um 3 Einheiten höher. Das ist schon ziemlich viel. Das sind 33.000. Die Kurven schauen aber praktisch identisch aus von der Form. Ja, da ist praktisch nichts. Wenn ich das auftrage, ein Amerikaner oder ein Europäer, RIN, großes I, nimmt 11 Kilogramm zu zwischen 20 und 60 und die Amerikaner nehmen etwas mehr ab. Das hat vielleicht damit zu tun, dass die Amerikaner nur Leute, die lesen und schreiben und kommunizieren konnten und die ganz Kranken da oder sozusagen der Misch von denen, die da nicht können, dort nicht mehr drinnen ist. Drum glaube ich, dass diese Kurve ein bisschen, aber vom Prinzip her ist das ganz ähnlich. Jetzt wollte ich nur mal mit Ihnen durchgehen, was bedeutet das eigentlich? 11 Kilogramm zunehmen und dann 5 Kilogramm abnehmen, metabolisch und einen Bezug zu der Frage Energie, Umsatz und Alter. Also wenn man 11 Kilogramm zunimmt und dann ist, wenn das Fettmasse ist, dann nimmt der, da gibt es irgendwo, gibt es Adipose Tissue, da kann man das ausrechnen, das würde einen Mehrverbrauch an Energie von 40 Kilokalorien pro Tag bedeuten. Ja? Das ist nicht, das ist also 10 Gramm Zucker. Ja, wenn man sich, das ist also nicht wahnsinnig viel, ja, um auf hinaufzukommen. Wenn Sie dann wieder 8 Kilogramm Fett abnehmen, dann wären das minus 2%. Also das ist, da würde sich praktisch im Stoffwechsel Unmerkliches nur tun. Aber was man weiß und was ich Ihnen schon gezeigt habe, der Stoffwechsel nimmt ab, circa 20% zwischen 60 und 80. Also kann das, was man verloren hat, eigentlich nicht Fett sein, weil 20% von etwa 2000 Kalorien wären 400 Kalorien und nicht 30 Kalorien hinunter. Das heißt, es geht bei dieser Abnahme, und wenn man insgesamt sieht, dass die Menschen auch ihr Stoffwechsel abnimmt, kann es nur sein, dass Muskel abgenommen hat. Und dann habe ich hier den Muskel. Sie sehen, Muskel hat den Faktor 55, aber wenn es das Herz ist, dann hat es den Faktor 1850. Das heißt, das Herz ist 40 Mal pro Gewichtseinheit energieverbrauchender als der ruhende Muskel. Ist irgendwie logisch. Es ist sozusagen so hoch wie die Niere. Das Hirn ist etwas pro Gewicht, etwa die Hälfte vom Herzen. Ja, das heißt, die ganze Abnahme, wenn man sagt, okay, das sind so 200, 300 Kalorien, das heißt, es geht nur in dem 100 Kalorien vom Muskel, 7,7 Kilogramm und ein halbes Kilo von den hochenergetischen. Das heißt, sie werden auch von den vitalen Organen etwas verloren haben. Dann hat man so 220 Kalorien weniger Umsatz. Also muss man davon ausgehen, rein von der Beobachtung, es hat die vitale Substanz abgenommen. Und Sie sehen hier ein Beispiel, da wurde die Linksventrikelmasse von sozusagen normal funktionierenden 20- bis 70-Jährigen und Sie sehen, die Masse des Herzens nimmt um 17% ab. Das entspricht entweder in etwa dem, was im Energieumsatz auch weniger wird. Also im Alter, das Fett bleibt eher da, geht langsam weg, aber die Lean Body Mass nimmt ab. Kann man die messen? Das ist die Methode, die Vicky Barakos, das ist also die, sozusagen die Päpstin in Amerika über diese Muskelmasse und Erkrankung, das ist jetzt bei einer Tumorerkrankung und Sie sehen, auf Höhe von L3 kann man CT machen, dann kann man schauen, wie viel Muskel ist da und dann hat die gefunden, dass das entscheidend ist für das onkologische Outcome in diesem Fall. wie viel Muskelmasse man hat. Und das hat Peter Weiß auch gezeigt, mit derselben Methodik gemessen, dass die Muskel, dieser Muskelquerschnitt hoch abhängig, Sie sehen hier die, die über einer Grenze von 100 Quadratzentimeter für Frauen oder 170 für Männer, da stirbt man entweder mit 60% innerhalb von 120 Tage oder die Hälfte davon. Das heißt, Muskel zu haben, ist entscheidend für das Outcome auf der Intensivstation. Und das bleibt auch multivariat mit, wenn Sie unter dieser Grenze sind, dann ist das Mortalitätsrisiko relativ um den Faktor 4 höher. Das heißt, Muskelmasse haben und Muskelmasse erhalten ist wahrscheinlich etwas Essentielles. Also müssen wir uns jetzt im Muskel, damit der Muskel bleibt, wer ist, braucht Aminosäuren. Drum jetzt wieder das Bild von dieser wilden Truppe hier, wo die Alten haben wir jetzt schon abgehandelt. Die Alten, die weniger Muskelmasse, jetzt müssen wir noch schauen. Also es geht doch relativ mehr Aminosäuren in Haut und Muskel, als ursprünglich Energie dorthin geht. Aber wie funktioniert das ganze Protein-Business im Körper? Sie wissen, ungefähr, man sagt, 1 Gramm pro Kilogramm muss man zumindest, also die WHO sagt 0,8 Gramm pro Kilogramm soll man essen und den kritisch Kranken ist die momentane Ideologie, man muss das Doppelte, 1,5 Gramm wäre die ideale Aminosäurenzufuhr. Also das ist etwas zwischen 70 und 100 Gramm. Wo ordnet sich das ein? Wir geben durch die Aufnahme die Aminosäuren in den freien Aminosäurenpool. Ob das jetzt infundiert wird, aber über den Darm. Dieser Aminosäurenpool ist ungefähr so groß, also das, was da drinnen aktuell schwimmt, ist so groß wie das, was Sie pro Tag zuführen. 70 Gramm rein, 70 Gramm werden aus dem oxidiert. Aber damit ist es noch nicht erledigt, da gibt es weitere Inputs und Outputs. Ein Input ist, Sie können neue Aminosäuren ein bisschen selber machen, weil es gibt ja die essentiellen und die nicht essentiellen. Und Sie können auch welche ausscheiden, indem sie zu anderen Produkten gemacht werden. Aber der Hauptaustausch findet zwischen den 10 Kilogramm Körperprotein, aus dem jeden Tag 300 Gramm, also das 4- bis 5-fache von dem Pool abgebaut wird und wieder synthetisiert wird. Das heißt, es findet ein riesiger Verkehr zwischen der Lean Body Mass und den freien Aminosäuren, in die wir unser Futter hineinleeren, statt. Und wie schaut das jetzt auf den einzelnen Organen aus? Der Muskel tauscht 2% pro Tag aus. Das sind bei der vorhandenen Muskelmasse etwa 100 Gramm. Von diesen 300 kommen aus dem Muskel. Sie werden sagen, na, 2%, das ist verschwindend. Wenn man das jetzt aber auf das nette Herz zurückrechnet, dann heißt das, dass innerhalb von 30 Tagen ist das Herz neu gebaut. Die Aminosäuren, die Moleküle, die dort waren am Tag 0, davon ist nichts mehr da nach 30 Tagen. Das ist alles einmal in den Pool gelaufen und wieder und andere Bausteine. Das ist so, wie wenn Sie eine Wohnung renovieren. Sie hauen den Putz herunter, Sie hauen die Farbe herunter, machen einen neuen Verputz und schmieren das auf. Bei diesem Phänomen des sozusagen Kahlmachens und dann wieder neu machen, da braucht man nur das Bild sich schaffen. Es ist ganz klar, dass da bleibt was übrig. Etwas, was man nicht braucht. Ziegel, die dann beim Zerschlagen irgendwie doch ein Eck abhaben, den kann ich nicht nehmen, muss ich ein bisschen neu. Und darum kann man nicht hundertprozentig effizient sein mit dem Aminosäurenpool, sondern wenn das hin und her gänge, ganz gleich, ohne Zufuhr, müsste ja alles gleich bleiben. Aber es ist, da kommt in den Pool etwas, was die, die gerade synthetisieren, nicht brauchen. Naja, dann macht er das, wo ich geschrieben habe am Anfang, Entsorgung. Weil er will ja nichts mittragen, der Körper will nichts mittragen, was er eigentlich nicht braucht. Der Darm ersetzt von seinem Proteingehalt 40% pro Tag. Das heißt, Ihr Darm wird in wenigen Tagen komplett erneuert. Das ist, die Leber macht 50 Gramm pro Tag aus, das ist 25% des Leberproteins wird pro Tag ausgetauscht und neu gemacht. Trotzdem bleibt die zirrhotische Leber zirrhotisch und das insuffiziente Herz insuffizient. Es bleibt in seiner Struktur gleich, auch wenn Sie eine Wohnung renovieren und permanent neu malen und den Putz runterhauen, die große Struktur des Hauses bleibt auch gleich. Also wenn Sie sich dieses Bild... Und die Niere wird etwa wie die Leber, die Haut setzt doch immerhin 15% um. Und Sie haben gesehen, die Haut macht 10% des Aminosäuren-Traffics aus. Was passiert jetzt, wenn man krank ist? Das werde ich dann als nächstes zeigen. Jetzt gibt es sozusagen ein Phänomen, wo man sich vorstellt, okay, wenn die alle aus diesem Pool ziehen und auf dem Schutt, den sie geschickt haben, ja, sozusagen, was habe ich von den Wänden abgeschlagen? Und das ist ja so, wie das Herz extrem effektiv ist. Sie erinnern sich, 6 Stück Zucker und ein kleines Backerl Butter. So ist das Wiederverwerten der Aminosäuren auch höchst effektiv. Höchst effektiv, sonst würden wir uns unmittelbar auflösen. Kann man sich jetzt vorstellen, dass der Körper sagt, was ist heute meine Priorität? Ja, und es könnte die Priorität sein, zum Beispiel, ich brauche jetzt in der Leber mehr, okay, ich lege den Darm vorübergehend still, dann habe ich schon 40% von dem Protein, das zieht er nicht mehr weg, das gebe ich her. Und das passiert auch, das zeige ich Ihnen hier. Und zwar, Sie haben schon gehört, es gibt Zugvögel. Die fliegen in einem Satz, auch, also die fliegen nach Südamerika, da gibt es solche, die fliegen nach Afrika, die machen da, die fressen da nicht, die fliegen nur. Ja, wenn die über den Ozean fliegen, die können da nicht ernähren sich. Und was machen die? Da haben die studiert, was passiert bei denen. Die haben als Maß genommen die Leber als Organ und haben geschaut, wie ändern sich die Organe in ihrer Masse im Vergleich zur Leber. Das heißt, je kleiner die, natürlich muss die, dieser Körper muss abnehmen. Ja? Also die fliegen ja auf sozusagen, die haben, das ist wie ein Flugzeug, das startet voll. Und am Ende ist es dann leer. Und manchmal landet es auf dem Bauch, wenn es nichts hat. Ja? Wie vor einigen Jahren in der Nähe von Wien. Gut, die probieren auch anzukommen. Das heißt, die müssen aus ihren Substanzen leben. Und die machen das. Also wenn man die Leber als Relation, der Darm verliert gleich viel wie die Leber. Aber die Flugmuskeln verlieren, also das ist Flug, und die Beine verlieren nur 20% von dem, was die Leber verliert an Substanz. Das Herz verliert auch weniger, aber der Darm wird weniger. Das heißt, diese Vögel, um zu fliegen, opfern sie den Darm und behalten die Muskeln, weil in der Situation müssen sie fliegen und nicht essen. Das ist eigentlich ein ganz vernünftiger Mechanismus. Und ich habe mir dann, wenn man das hört, dann fragt man sich auch natürlich, aha, vielleicht macht das in gewisser Weise auch der Körper. Und geht drum die Verdauung nicht immer gut, weil als erstes sage ich, okay, jetzt muss ich ein Notprogramm einschalten, Essen ist nicht meine Priorität. In dem Moment, der Appetit fahre ich runter, damit ich nicht leide. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich meine Entzündungsreaktion auf die Reihe kriege. Und das ist hier dargestellt. Die Proteolyse nimmt zu, man weiß nicht genau, die Synthese bleibt im Prinzip gleich, aber es geht in andere Organe. Die Leber macht dann Akutphasenproteine. Und das ist der Spiegel da drinnen mit der erhöhten Proteolyse ist gar nicht niedriger und trotzdem wird es anders zwischen den Organen verteilt. Und man kann kein Etikett auf eine Aminosäure, ich gebe jetzt die Aminosäure für einen Muskel. Das wird innen reguliert. Es kommt noch ein, zwei Studien, dann kriegen Sie auch Kaffee. Also das ist jetzt aus der Epanik-Studie, ja, viel kritisierte Studie. Sie sehen hier, wie der Verlust von Nitrogen mit zunehmender Zufuhr, die haben ja dann über die ersten Tage die Zufuhr erhöht, und die Weißen sind die, die mehr Ernährung bekommen haben. Das heißt, der Stickstoffausstoß, das Verbrennen von Aminosäuren nimmt zu, wenn sie mehr zuführen. Da unten ist die Bilanz aufgezeichnet, also die Bilanz ist mehr negativ bei denen, die nichts als Ernährung bekommen haben oder sehr wenig und ist weniger negativ bei denen, die mehr bekommen haben. Das Überraschende ist, das ist in der Phase, wo die dann alle gleich viel Ernährung bekommen haben, dass die, die zuerst viel bekommen haben, die da, nachher mehr verlieren. Das heißt, man kann möglicherweise auch das System stören, indem man interveniert. Also da noch zusammengefasst, was haben die nachgewiesen? Sie sehen hier den Stickstoffverlust in der früh ernährten, in der später ernährten. Am Ende ist es praktisch in beiden Gruppen 400 Gramm Muskel pro Tag, geht da weg. Ja, Tag für Tag. In zwei Wochen 5 Kilogramm Muskel, die haben das schön gemessen. Also das sind ein paar tausend Patienten, da kann man sagen, okay, da wird schon was dran sein. Und die Ernährung hat es in den ersten 5 Tagen nicht wahnsinnig verändert. Ja, es ist eher, also das, was zusätzlich drinnen war, ist verschwunden. Und vielleicht ist das Stören, dass man die Autophagie stört in der frühen Phase. Das heißt, dass man das Abräumen, den Schutt wegräumen, das Einpacken von die Schutzhecke zumachen und dann entsorgen. Weil sozusagen dieses Einpacken in der Autophagie von kaputten Zellteilen in eine Hülle, damit man es wegtun, ist nicht anders als Schutt entfernen. Und man weiß, dass wenn man viel Glucose und besonders Aminosäuren, also die Gruppe sagt, dass man muss natürlich eine Bestätigung von anderen haben, dass das die Zellen tun sich schwerer zu entsorgen, sie bleiben allerdings größer. Sie haben auch mehr Mitochondrien, aber sie können nicht entsorgen. Da gibt es wahrscheinlich eine Balance, die wir noch nicht ganz genau kennen. Das ist auf dem Bild, ist diese Entsorgung. Und was passiert jetzt? Das heißt, es gibt da Phasen, wo sogar ein Überfluss in der akuten Erkrankung am Anfang besteht. Möglicherweise. Und der Michael Kaser, also dasselbe EPANIC-Studie, hat, das ist jetzt Querschnitte durch den Oberschenkel, und hat geschaut, was ist da drinnen, am Anfang und nach, ich glaube, 14 Tagen, wie setzt sich das zusammen, und dann kann man da im CT schauen, wie dicht ist das, und das Resultat ist folgendes: Wenn das Körpergewicht abnimmt, dann nimmt auch das Muskelvolumen ab. Aber es nimmt die Dichte des Muskels auch ab, und das ist AT, ist Adipose Tissue, und Sie sehen, wenn die Muskeln zunehmen an niedriger Dichte, dann nimmt auch der Fettanteil zu. Das heißt, ich habe Ihnen am Anfang gesagt, das Glykogen und der Muskel, dort kann man es hinspeichern, und das Fett ist im Fettgewebe. Interessanterweise scheint das Fett in der akuten Erkrankung und eher bei mehr Ernährung auch im Muskel zu landen. Und dann kriegt man sozusagen wie das T-Bone Steak, das mit Fett durchsetzt ist. Es ist für die Funktion wahrscheinlich nicht erstklassig. So, jetzt kommen wir dann zum Ende. 5 große Studien zur Ernährung. Alle sagen, in der Ernährung tut sich, es tut sich wahnsinnig viel in der Ernährung. Ich will nicht jeden einzelnen gehen. Einer hat gezeigt, dass man, also 2 haben gezeigt, dass man länger auf der Intensivstation liegt oder beatmet. Das ist Tikakos. Relativ hohe Energie, da ist immer Energiezufuhr auf der Y-Achse. Relativ hoch, auch diese hat es gezeigt, die dann spät hochgefahren sind, die SBN-Studie hat nicht gezeigt, dass die Energiezufuhr eine negative, also früh etwas viel, die anderen, die im Bereich bis 1500 Kilokalorien waren in den ersten 5 Tagen, oder auch nur eine trophische Ernährung des Darmes, haben keine großen Unterschiede gezeigt. Und da ist auch mit der rezentesten Kaloris-Studie, die da noch nicht aufgeführt wurde, kann man sagen, ob parenteral oder enteral, macht wahrscheinlich in dieser frühen Phase keinen so großen Unterschied, außer dass die Integrität des Darmes mit Enteralernährung wahrscheinlich allalong besser ist und dass man das Mikrobiom füttert. Also prinzipiell ist enteral sicher gut. Bei den kritisch Kranken sieht man jetzt, solange es eine mäßige Menge ist, keinen riesigen Unterschied im Outcome. Wahrscheinlich ist die nächste Etappe, die wir studieren müssen, also früh aufbauend, nicht ganz grob und ganz viel, ist essentiell. Und die Spätphase, die immer mehr die lang liegen, die viel verlieren, 14 Tage, Intensivstation, 5 Kilogramm Muskulatur bei standardchirurgischen Patienten ist ja schon massiv. Das ist ein Viertel der Muskulatur, die nach 2 Wochen weg ist. Das muss man, glaube ich, in Zukunft studieren. Und also das Muskelprotein steht, Immobilisierung ist schlecht, Bewegung ist gut, Drum auch Sedierung wahrscheinlich hat Nebenwirkung, ist eine künstliche Immobilisierung. Wahrscheinlich auch, wenn man sie nicht bewegen sieht. Das ist also sozusagen eine Aggravierung des Phänomens. Auf die schützenden Faktoren, also Vitamin D, kommt wahrscheinlich bei den mangelnden Omega-3-Fettsäuren. Das ist eine zweifelhafte Frage, gesättigten Fettsäuren hemmen. Es spielt sich, solange Immobilität da ist und die Erkrankung kann man nur aufrechterhalten, und dazu gehört es wahrscheinlich auch, nicht sediert zu sein, wenn man oder so wenig wie möglich sediert zu sein. Und so komme ich jetzt zu dem Ende. Ich glaube, auch wenn wir es noch nicht ganz nicht gut nachweisen können, dass diese Gefahrenzone, die früher als einen geraden Strich, dass die in der Krankheit wechselt und dass dann Überschüsse oder Mangel in der Erkrankung neu zu definieren sind, und das wissen wir noch nicht ganz genau. Ich kann nur warnen, die ganz Alten brauchen weniger, die Frauen brauchen etwas weniger. Wir haben jetzt in der AKE, die sich mit Ernährung beschäftigt, eine App, die Sie herunterladen können, wo wir mal als Ansatz gesagt haben, die 25 Kilokalorien, das kommt jetzt da als Zusammenfassung, also ich glaube, die Energie personalisiert ist einmal wahrscheinlich in der Frühphase so nach dem fünften Tag auf 20 Kilokalorien hinaufstreben. Überlegen Sie, wenn Sie es nicht messen können, und das können ganz wenige, dass man nach Körperzusammensetzung denkt, das Alter berücksichtigt und das Geschlecht. Ab dem Moment, wo der Fettanteil zunimmt, und das ist nach Übereinkunft ab einem Body Mass Index von 25, glaube ich, sollte man progressiv auf ein Idealgewicht übergehen als Referenzgewicht und nicht das aktuelle Gewicht, während bei den dünnen und kleinen natürlich das aktuelle Gewicht relevant ist. Und wir haben uns einfach einmal als erste Regel, nehmen wir doch 1% der Energie pro Jahr weg. Das ist in etwa diese 20%. Das ist natürlich nur eine durchschnittliche Schätzung, aber auch mal um diese Idee mitzunehmen, wie kann man auf die einzelne Person richtig eingehen. Die frühe Enterale, und da glaube ich, dass die auch ganz früh, weil ich glaube, dass man mit der frühen Enteralen, das ist so, wie wenn Sie dem Vogel, der von dem Zugvogel, sagen, jetzt gibt es wieder Futter, jetzt kannst du deinen Darm wieder machen. Und wenn Sie diese Phase des Runterfahrens nicht zu lang machen, dann geht das besser. Und die, die das genau beobachten, die wissen, dass die Patienten, die man 5 bis 10 Tage nicht enteral ernährt hat, wenn wir anfangen, kriegen die Durchfall. Und das ist möglicherweise die Folge dieser Priorisierung, dass das eine Art atrophes Organ ist aus Überlebensstrategie. Aber man kann durch kleine Ernährungsmengen wahrscheinlich dem Darm schon sagen, du brauchst dich nicht auf Not einstellen, da kommt etwas, wenn du wieder Appetit hast. Darum glaube ich, dass ab sofort etwas Ernährung ein Signal an den Körper und das Hirn ist, dass man nicht auf Notprogramm schalten muss. Also da kann ich nur sagen, das ist eine Überzeugung aus logischen Gründen. Und das Protein, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die 1,5 ganz stimmen, weil in allen Studien, da muss ich nochmal zu den Studien, Sie sehen 0,6 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm haben die zusammengebracht. Also es gibt eigentlich keine guten Studien, und glauben Sie denen, die behaupten, dass man 2 Gramm geben soll, derzeit nicht. Es sind Beobachtungsstudien. Sie haben gestern gehört, dass die Mortalität mit 30 Tagen manchmal ein Trick ist. Das ist nur für die 28 Tage Mortalität. Es ist schädlich für die Krankenhausmortalität, die hohe Aminosäurenzufuhr. Also dem würde ich im Moment nicht glauben. Das kann sein, dass das für einzelne Patienten irgendwann relevant wird. Ich glaube, die Parenterale muss auch progressiv aufgebaut werden. Das habe ich jetzt nicht thematisiert. Man muss von innerer Energieproduktion auf äußere Zufuhr umschalten, und der Körper braucht etwas Zeit, bis er das kann. Und das frühe Defizit der akuten Erkrankung ist fast nicht auszugleichen. Aber die Signale, die Sie durch Ernährung setzen, sind massiv. In dem Nutrition Day Projekt sehen wir, dass die, denen man Essen erlaubt, auch wenn die parallel dazu enterale und parenterale Ernährung haben, immer besser aussteigen. Ja, die essen, sie wissen, wenn jemand, da steht drinnen, orale Ernährung, was ein Patient isst auf der Intensivstation, aber wahrscheinlich ist Essen so etwas Essentielles und Komplexes, weil es Synchronisation der Bewegungen, Wachheit, Aufmerksamkeit, Trigger mit diesen Upper GI-Hormonen, bessere Insulinverwertung schon triggert, auch wenn es keine großen Mengen sind. Darum glaube ich, dass die orale Ernährung, die wird noch ganz wichtig werden, obwohl man sagt, das sind keine Intensivpatienten, aber der Hämophil, Sie haben gestern den Patienten an der ECMO, der herumgeht, gesehen, die ist sicher auch diese Patientin. Ja. Das ist wahrscheinlich einer der Motoren, dass das irgendwie gut gehen kann. Und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus